Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich habe mich gefragt, worüber ich sprechen soll, und da ist mir irgendwie dieses Gleichnis vom verlorenen Schaf aufs Herz gelegt worden. Wie würdet ihr wohl damit umgehen, wenn euch jemand Dinge an den Kopf wirft, die sehr verletzend wirken? Damals zur Zeit von Jesus sagten die Leute zu Jesus oder über Jesus, der, mit welchem Gesindel gibt der sich ab? Das ist doch eigentlich sehr entwürdigend und gemein. Ist es recht, Menschen einfach so abzuschreiben, auch wenn sie im Umgang mit ihnen nicht immer ganz einfach sind? Darf man dem Menschen jeglichen Wert rauben und sie zu Tieren machen? Du Schwein, du Hund oder zu Ungeziefer, wie es die Nazis damals taten und wie es die Antisemiten heute noch gegenüber den Juden tun, oder wie es die Weißen oftmals auch gegenüber den Schwarzen getan haben. Die Frommen der damaligen Zeit, und das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja schließlich vieles von der Bibel kannten, sie behandelten auch in gleicher Weise die Zöllner und Sünder. Sie waren nicht darauf aus, ihnen irgendwie eine Ehre zu geben. Schlug Jesus nun in die gleiche Kerbe? Nein, er zeigte den sogenannten letzten Typen. Und ich glaube, wir sind manchmal auch so diese letzten Typen. Er zeigte ihnen, wie wir die Menschen mit Gottes Augen sehen können. Jesus will uns helfen und erzählte das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Übrigens, diese Dekoration, die ist nicht eigentlich für den heutigen Sonntag, sondern für den nächsten Sonntag, aber die brauchten wahrscheinlich schon, nächste Woche hatten sie wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Aber ich freue mich, so eine tolle Dekoration im Hintergrund zu haben. Der Hirte sucht sein verlorenes Schaf. Es ist nicht die große Welt, die mit dem Himmelreich hier verglichen wird. Es ist die ganz gewöhnliche, banale Welt des Alltags, die Welt der Arbeit, die Welt der Unvollkommenheit. Es ist aber auch die Welt der großen Gefühle. Denn als der Hirte sein Schaf zurückkam, mit dem Schaf zurückkam, da sagte er ganz laut: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden. Aber wir sind ja in der heutigen Zeit sehr von der Versicherung und den Versicherungen eingenommen. Ich denke, all diejenigen, und da bin ich sicher, alle, die hier mit dem Auto ankamen, die haben sicherlich ihre Haftpflichtversicherung. Vielleicht sogar noch die Vollkaskoversicherung. Versicherungen prägen unser Leben. Sie wollen Sicherheit geben. Man weiß ja nie, was da noch kommt. Der heutige Predigttext ist auch so eine Versicherung, eine der besonderen Art. Auf der Police steht geschrieben: Ich, der gute Hirte, verspreche dich, du Schaf, zu suchen und in Sicherheit zu bringen, wenn du dich verirrt hast. Wie es dir auch immer geht, welche Wölfe im Leben sich an dich heranschleichen, und wenn dann auch noch kein Gras da ist und du Hunger hast, ich bin da als dein guter Hirte. Es steht zwar nicht in der Versicherungspolice geschrieben, dass der Hirte alle Probleme für uns lösen wird. Auch nicht, dass er uns alles abnimmt. Aber als Wegbegleiter führt er uns durch die finsteren Täler des Lebens hindurch, wie es zum Beispiel im Psalm 23 steht. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der Glaube und das Vertrauen auf den guten Hirten Jesus sind für manche Menschen nur ein Placebo beziehungsweise eine Einbildung. Soll es ja geben, aber das sind eigentlich die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Mir ist das ganz anders gegangen. Ich habe die Hoffnung auf den Herrn, der mich auch durch manche Krisen meines Lebens hindurchführte. Ich konnte zum Beispiel nicht einmal bei der Beerdigung meiner Mutter sein. Wir waren damals in Afrika, weit weg, die Kommunikationsmöglichkeiten waren sehr schwierig. Oder als ich plötzlich hörte, alles schien völlig klar zu sein, dass ich in einer Bibelschule unterrichten konnte. Die Mission hatte zugestimmt, die ganze Gemeinde hatte zugestimmt und plötzlich hieß es nein. Da brach für mich fast eine Welt zusammen. Einige Jahre später konnte ich allerdings dort unterrichten. Zu wissen, dass es einen gibt, der unsichtbar neben einem hergeht, hat mir immer wieder Kraft gegeben und gibt mir auch immer wieder neue Kraft. Nun, Schafe sind ja da, dass sie manchmal weglaufen. Dass Jesus sich in der Geschichte mit dem guten Hirten selbst vergleicht, das scheint mir völlig klar zu sein. Darum möchte ich noch einen anderen Blick auf das Gleichnis werfen. Warum ist eigentlich das Schaf weggelaufen? Hat es nicht aufgepasst und deshalb den Anschluss an die Herde verloren? Kann sein. Ich denke, es kann aber auch ganz anders gewesen sein. Vielleicht hat sich das Schaf gedacht, mir reicht's jetzt. Ich will weg von der Herde, von all diesen Schafsköpfen. Ich gehe meinen eigenen Weg. Schließlich bin ich ja mein eigener Meister. Und damit bekommt das Gleichnis plötzlich eine brisante Note. Denn die Frage, die mich bewegt, ist anders. Warum ist eigentlich keines der 99 anderen Schafe aufgebrochen, um das Verlorene zu rufen und zu suchen? Die Schafe machen ja mäh. Und kein Schaf hat das getan. Ist es nicht euch auch schon mal so gegangen, dass euch keiner beachtet hat? Dass alle teilnahmslos an eurem Schicksal oder an dem, was ihr durchgemacht habt, teilnahm? Wem das schon mal passiert ist, der weiß, das tut weh. Doch wer unter uns, der seine kostbaren Schäfchen endlich im Trockenen hat, ist im Ernst dabei, alles aufs Spiel zu setzen? die allerwenigsten. Um nämlich jenem einem Prozent aus der Patsche zu helfen, das seine Sache verbockt hat und im Abseits gelandet ist. Welcher Politiker, Inhaber eines Führungspostens über Herden demokratischer Wiederwahlkäuer, der traut sich so einer tatsächlich eine derart kühne Kalkulation in sein Wahlprogramm aufzunehmen, um einer Minderheit zu helfen? Klar, dem Herrn sei Dank, es gibt solche auch hier in der Schweiz. Doch die meisten Leithammel gehorchen schließlich nur dem Herdeninstinkt. Sie wittern genau, wo es den wenigen an die Wolle geht, da ist es mit ihrem Wohlwollen zu Ende. Also noch einmal. Warum geht niemand von diesen 99 Schafen das eine suchen? Waren sie nur achtlos? Oder sogar froh, diesen Störenfried endlich vom Halse zu haben? Hat das schwarze Schaf sie gestört in ihrer Komfortzone? Und als der Hirte es zurückbringt, da ist keine Rede davon, dass sich die 99 darüber freuen. Das ist doch eigenartig. Allein der Hirte jubelt. Die Geschichte vom verlorenen Schaf stellt uns also eine ziemlich direkte Frage. Lebt ihr gut in euren Herden? Zu Hause in der Familienherde? Mit Mutterschaf und Vater Schafbock und den Lämmern, die manchmal der Hafer sticht? Wer macht die Regeln? Wie geht's mit den Schwiegereltern-Schafen? Gibt es für die einzelnen Freiräume oder nur Zwang? Lebt es sich gut in euren Herden? Nun, eins ist natürlich klar, ich habe ja kein Recht, über eure Familienherden zu reden. Das steht mir nicht zu. Ich möchte deshalb einen Blick auf die größere Herde, auf die Herde der Welt, der Gemeinde legen, der Gemeinde Gottes. Wie verhält sich nun Gott? Er ist es, der die Menschen sucht. Er sucht die Menschen. Gott, und das erzählt die Bibel auch immer wieder mit Geschichten, die einem sehr ans Herz gehen können. Gott sehnt sich doch nach den Menschen. Er sehnt sich nach dir, der du vielleicht im Augenblick recht gleichgültig geworden bist oder der du auf dem Absprung von der Gemeinde bist. Schon ganz vorne auf den ersten Seiten der Bibel, da steht es, der Mensch geht eigene Wege und kommt auf Abwege. Die Geschichte im Paradies erzählt, wie Gott den Menschen geschaffen hat, und dass sich der Mensch sehr schnell vor Gott versteckt. Der Mensch will nichts von Gott mehr wissen. Und Gott ist aber da und er ruft, Adam, Mensch, wo bist du? Er lässt die Menschen nicht im Stich. Er macht sich auf den Weg, um sie zu suchen, nachdem sie sich ja von der Schlange haben versuchen lassen. Geht es ihm so wie mir, wenn ich verzweifelt meinen Autoschlüssel irgendwo suche und ich sollte doch schnell irgendwo anders hin? Oder wenn ich meine Brille irgendwo hingelegt habe und ich möchte doch jetzt gerne hier die Folien mitlesen können. Leidet Gott vielleicht, weil er etwas verloren hat? So wie es uns gegangen ist, als wir vor Jahren mit unserer 9-jährigen Cornelia mitten in London in der belebten Oxford Street sie plötzlich nicht mehr vor Augen hatten. Könnt ihr euch vorstellen, was da so im Herzen vor sich geht? Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie Gott da durch den Garten eilt. Vielleicht langsam. Dann mit schnelleren Schritt. Mensch, Adam, wo bist du? Melde dich doch endlich. Vielleicht schaute er hinter jeden Baum, unter jeden Strauch und hinter den größeren Felsen. Ihr wisst es. Die Geschichte damals ging nicht gut aus. Gott hatte die Menschen gefunden, aber sie waren verändert. So verändert, dass sie weg mussten aus diesem Paradies. So verändert, dass die Sünde es nicht mehr zuließ, dass sie im Paradies bleiben konnten und sie nicht mehr dahin gehörten. Geblieben ist allerdings die Sehnsucht. Gott sehnt sich weiterhin nach den Menschen. Und er sucht noch immer nach denen, die ihre eigenen Wege gehen. Er hat es sich sehr viel kosten lassen. Er hat seinen Sohn am Kreuz verbluten lassen. Aber auch die Menschen sehnen sich nach dem verloren gegangenen Paradies. Schaut nur mal, wie viele Religionen und Ideologien, politische Ideologien, den Menschen den Weg ins Paradies hineinbringen wollen. Allerdings, das funktioniert nicht so richtig. Die Vernunft sagt, Unsinn, alles das mit dem Paradies. Gott aber sagt, es ist Liebe. 100 Schafe und eins davon verloren gegangen. 99 allein lassen wegen einem einzigen Schaf? Völlig unmöglich. Das gibt's doch gar nicht. Das ist Unsinn. Es gibt nur einen Grund. Selbst wenn das Risiko so groß ist, dass er bei der Ankunft nur noch 45 von den Schafen zurückfindet. Der eine Grund, sich auf die Suche zu machen, das ist die Liebe zu diesem Verlorenen. Die Liebe Gottes, die in unserem Suchen sichtbar wird. Es gibt ja nur diesen Grund. Diesen Unsinn des Suchens auf sich zu nehmen. Es ist die Liebe Gottes, die sich gegen alle Vernunft auf den Weg macht, die auf kein Schaf verzichten möchte, die helfen will. Vielleicht sollten wir uns auch so ein Menschenschaf aufs Herz legen lassen. Und dem nachgehen. Wie wichtig ist uns die Liebe Gottes? Fragt Jesus. Es geht darum, das eigene Handeln und Leben kritisch zu hinterfragen und zu überdenken, zu korrigieren und neu zu gestalten. In der Sprache von Jesus heißt das umkehren, Buße tun. Denn Jesus sagt, es wird Freude im Himmel über einen Sünder sein, der Buße tut. Und er schaut dabei nicht nur auf die Zöllner und Sünder, sondern auch auf uns, die wir so die Anständigen, die Netten, die Freundlichen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen damals, vielleicht auch heute, Ohren und Herzen aufgegangen sind und ernsthafte Zweifel aufkamen über den bisherigen Lebenswandel. Sollte Gott tatsächlich mich so sehr lieben, dass er mich trotz aller meiner Verfehlungen, aller Sünden, allem Versagen mit großer Freude in seiner Nähe willkommen heißt? Aber genau das tut Gott. Er tut es mit mir, aber er tut es auch mit jedem Einzelnen von euch. Schwer und unannehmbar erschien denen, die dabei standen, die Zumutung, dass Gott solche komischen Typen liebt und sich sogar verletzbar macht und angreifbar macht. Mit solchem Gesindel gibt er sich ab. Einen Gott, der außer sich ist vor Sehnsucht nach seinem Geschöpf und Freude über sein Geschöpf hat, das er wiederfindet, ist gewaltig. Aber das konnten sie damals nicht verstehen. Vielleicht verstehen wir es manchmal auch heute noch nicht. Aber nicht nur die, die dabei standen, hatten Schwierigkeiten mit dieser Liebe Gottes zu uns Menschen. Bis zum Schluss konnten sie es nicht fassen. Eine Liebe, die bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz ging, überstieg ihr Fassungsvermögen. Lieber wäre ihnen ein starker Gott gewesen, der alles klar und deutlich überblickt, Striche macht, Anzeichen macht, fertig, gerecht, ungerecht, du in die Hölle, du in den Himmel. Aber wer so redet und so denkt, der hat ja keine Ahnung von der abgrundbösen Haltung unseres Herzens. Ich weiß nicht, ob es jemandem von euch schon mal so gegangen ist, dass ihr wo die Sünde euch gepackt hat und dass ihr so gewaltig unter der Sünde gelitten habt, dass sie es fast nicht mehr aushielten. Ich habe es einmal durchgemacht. Und das wurde mir ganz schrecklich. Ganz schrecklich. Und so auch hier. Gott ist da. Er hilft uns. Aber das erfordert einen neuen Lernprozess. Dabei lernten auch die Jünger Gott neu kennen, dessen Liebe stärker ist als Sünde und Tod und den, der überwindet. Und ich glaube auch, dass unter den hässigen und frommen, kritischen Pharisäern und Schriftgelehrten manch einem plötzlich das Herz aufging über diese Geschichte mit der göttlichen Freude. Freude im Himmel über einen, der Buße tut. Freut euch mit mir, denn ich habe das Schaf, das verloren gegangen ist, wiedergefunden. Klar wurde, wie Gott rechnet. Oder vielmehr, dass Gott überhaupt nicht rechnet. Er rechnet nicht auf, er rechnet nicht an, was wir Schafsköpfe in all unserer Dummklugheit so angestellt haben und zu Wege bringen oder auch nicht. Und vor allem rechnet Gott auch nicht nach unseren eigenen moralischen Kriterien. Denn Gott ist nicht berechnend, wie wir es so oft sind. Deshalb kann er sich wirklich über einen Menschen freuen, der sich von ihm finden lässt und zurückbringen lässt. ein bloß wirtschaftlich denkender, vielleicht sogar gut ausgebildeter Herdentreiber kann sich ja nicht freuen. Denn bei ihm geht es nur um Nutzen, Kosten. Er kann bloß rechnen. Das ist sein Problem. Dagegen ist der Hirte, Gott in Jesus, der echte und einzig wahre Hirte und Besitzer der Menschheit. Er hat einen Blick fürs Detail. Er hat einen Blick für dich, der du plötzlich nicht mehr weißt, wie es weitergeht und trotzdem alles tut, um dich zurückzubringen. Dadurch lernen sie alle, die wahrhaft himmlische Freude kennenzulernen und zu verstehen, die ihn laut jubeln ließ, nachdem er zurückkam, wonach er so lange gesucht hatte. Und wenn ich euch hier fragen würde, wie ihr zum Glauben gekommen seid, also bei den meisten ist das nicht einfach, dack, jetzt bin ich schon zum Glauben als Baby gekommen, sondern manche Jahre hat das gebraucht. Stein auf Stein wurde aufgebaut, bis endlich ihr es geschnallt habt. Ich auch, das hat Jahre gedauert. Die kleinen Leute zur Zeit von Jesus, als er diese Geschichte so erzählte, die wussten etwas davon, denn viele von ihnen waren Herdenbesitzer oder Kleinherdenbesitzer. Und sie wussten, dass diese wolligen Tierchen oder Tiere sehr wichtig für ihre Existenz und Wohlergehen war, für die ganze Familie. Und das ist entscheidend, wie wir nun zu jener Freude stehen, wo jeder Einzelne, der nach langer Irrfahrt doch noch von Gott gefunden wird und fürs Leben gewissermaßen geistlich rund erneuert wird. Es ist jene Freude im Himmel, die Gottes Garantiebeweis ist für die unzerstörbare Würde und den Wert, den Gott uns zumisst. Für alles menschliche Leben. Wenn solche Freude im Himmel für einen Menschen ist, dann darf ich doch wissen, dass auch für die anderen auch Freude ist. Und dass Gott einen großen Wert jedem Einzelnen zumisst. Trotz der Sünden, trotz der Sorgen, trotz der Schwierigkeiten in der Welt, trotz der langen Irrfahrten, die wir unternehmen, wir können ganz neu zu Gott kommen, weil er uns gesucht hat und sucht. Wenn du Jesus aber noch nicht persönlich kennst oder dich verrannt hast, ja, dann lade ich dich ein. Komm, komm. Lass nicht länger zurück. Hinterher, am Ende des Gottesdienstes, sind hier vorne wieder Leute, die zum Gebet bereit sind. Aber auch wenn jemand der Ältesten oder unser Pastor oder ich selber auch, wir sind auch dabei, kommt auf uns zu. Der Herr segne euch. Amen.